Ich meine, was ist jetzt eigentlich das Argument von der IG Metall? Ja, sie sagen doch, man ist betroffen, man ist abhängig.
Ja.
Und das ist ihr Argument, dass sie mit dieser Kapazität argumentieren. Oder gibt es da noch eine Verlängerung? Also
nein, das Abenteuerliche an dem Argument ist wirklich, wenn man das so unmittelbar hintereinander liest, wer nicht wählt, wird trotzdem regiert. Da könnte es ja genauso gut sein, da kann ich ja auch zu Hause bleiben. Ja, ja. Ich werde auf jeden Fall regiert. Egal, ob ich hingehe oder nicht. Aber die macht, also wenn du so willst, das, was der Spiegel kompliziert für Intellektuelle macht, macht sie wirklich ganz schlicht. Die sagt, die beruft sich wirklich bloß darauf, dass man das darf. Und dass man das deswegen doch nicht sich entgehen lassen darf, dieses Recht wahrzunehmen. Die gibt keinen Grund dafür an. Sondern sie sagt eigentlich wirklich bloß, in unserem System darf man das und deswegen soll man das auch tun. Was rauskommt für beide Seiten ist dasselbe. Ja. Ja, ja. Nur zu. Bitte?
Drei Fragen hat er da.
Ja, ja. Warte so.
Also, ich habe jetzt ein Parteiprogramm der Linken. Ich habe es gelesen. Ich zitiere mal kurz ein paar Sachen heraus. Deutschland ist eine Klassengesellschaft. Die Produktion von Waren und Dienstleistungen findet überwiegend in privaten Unternehmen mit dem Zielstand, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Die große Mehrheit der Erwerbstätigen arbeiten als abhängige Beschäftigte. Sie erhalten nur einen Teil der von ihnen geschaffenen Werte als Lohn im Überschuss, also Mehrwert eignen sich die Kapitaleigner an. Könnte von euch sein?
Stimmt nicht, aber macht nichts.
Also noch ein Satz, da geht es um die Krise dieser Wirtschaftsordnung, die allein für den Profit produziert und für die Bedarf nur dann existiert, wenn er sich als zahlungskräftige Nachfrage geltend macht. Das passiert im Vortrag.
Ja.
Und
es wird mir immer
und auf Seite 20 sprechen die davon, dass sie den Kapitalismus überwinden wollen.
Ja.
Und auf 21 wird auch noch Marx zitiert mit sozusagen einem Zitat aus dem kommunistischen Manifest. Meine Frage ist, warum ist das nicht eure Partei?
Warum was?
Warum das nicht eure Partei? Ist?
Mann, der hat die ganze Zeit vom Wählen geredet.
Ich würde es mal mit einer Gegenfrage. Ich dachte, das. Ja, okay, weiter.
Oder müssen wir die beiden abarbeiten?
Nein.
Ich dachte, meine zweite Frage ist: Es gibt ja immer wieder den Einwand, oder jedenfalls wird man immer wieder, wenn man in dieser Diskussion ist, mit dem Einwand konfrontiert, diesen Spruch, wer nicht wählt, wählt braun. Meine Frage wäre einfach, was sie dazu sagt. Und meine dritte Frage, die geht ungefähr so. Ihr sagt ja, sozusagen, Geld ist verkehrt. Jetzt habe ich mir ein Beispiel überlegt, zum Beispiel die Studienbeiträge. Die Studienbeiträge, die Studierende bezahlen müssen. Wo man sozusagen überlegen könnte, oder wo man sich ja vorüberlegen könnte, nämlich, die Studiengebühren wurden vor 8 oder 9 Jahren in fast allen Bundesländern eingeführt und jetzt sind sie in fast allen Bundesländern abgeschafft. Es gab verschiedene Parteien. Die einen Parteien waren für Studienbeiträge, die anderen waren gegen Studienbeiträge. In dem, sozusagen, wenn ich mir jetzt als Student das vorstelle, was mein Interesse ist, ich will das jedenfalls nicht bezahlen, also wähle ich die Partei, die versprochen hat, die Studienbeiträge abzuschaffen. Das ist dann auch in fast allen Bundesländern so geschehen, jetzt zum Beispiel in Niedersachsen. Also kann ich doch daraus folgern, es ist nicht gleichgültig, wen oder ob ich wähle. In dem Fall hat sich das Interesse, die Studiengebühren abzuschaffen, durchgesetzt, durch eine Wahlveränderung.
Ich fange mal mit dem Letzten an. Es ist ja gar nicht bestritten, wäre ja auch albern, ging eigentlich aus dem ersten Teil meines Referats auch schon hervor, dass unterschiedliche Maßnahmen unterschiedlicher Parteien unterschiedliche Wirkungen auf den Geldbeutel der Leute haben. Das war ja gar nicht bestritten. Das ist ja so. Natürlich hängt es von der Entscheidung der Parteien in der Studiengebührfrage an, ob man welche zahlen muss oder nicht. Ich habe den Umkehrschluss kritisieren wollen, dass aus dieser Tatsache, dass man in dieser Weise von unterschiedlichen Steuer- und sonstigen Politiken betroffen ist, quasi folgen würde, die Rückübersetzung in, und wenn ich dann die Partei XY wähle, habe ich damit mein Interesse gewählt. Dass es sein kann, dass wenn diese Partei mit den Mehrheitsverhältnissen, die sie nun mal hat, an die Macht kommt, der eine oder andere Wähler sich in der einen oder anderen Frage besser stellt als der andere, ist ja völlig logisch. Das ist ja gar nicht das Thema gewesen. Sondern was das eigentlich für ein Umgang mit den eigenen Interessen ist, deren Erledigung davon abhängig, von einem solchen Verfahren abhängig zu machen. Dass man sagt, dieses Verfahren muss erstmal für sich organisiert werden und klappen und die Richtigen an die Macht bringen. Und die haben dann die Kalkulationsfreiheit, wie sie in dieser Frage verfahren. Und wenn ich Glück habe, verfahren sie so, dass es gerade zu meinen aktuellen Interessen passt. Diese Logik habe ich kritisiert, weil ich das für eine schädliche Art und Weise halte, sich die Befriedigung zum Teil ja wirklich auch lebensnotwendiger Interessen abhängig zu machen von Berechnungen, die sich ganz anderen Gesichtspunkten verdanken, als dem, dass ich das Geld brauche. Die Argumente von CDU und SPD für und gegen Studiengebühren haben mit der Frage, wie viel Geld braucht ein Student, beide nur null zu tun. Die reden über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Förderung von Leuten mit wenig Einkommen zum Aufstieg ins höhere Bildungswesen. Da fällt man drunter oder man fällt halt nicht drunter. Aber das sind Gesichtspunkte, die sollte man nicht verwechseln mit die eine Partei ist studentenfreundlich und die andere ist studentenfeindlich. Es kann ja gar nicht ausbleiben, dass wenn die Politik eine neue Steuerpolitik beschließt, der eine dabei besser und der andere schlechter fährt. Aber die Umdrehung stimmt doch deswegen trotzdem nicht. Dass, wenn ich feststelle, das ist so, es ein gutes Instrument der Interessensdurchsetzung wäre, da an einer bestimmten Stelle sein Kreuz zu machen. Da fällt jetzt erstmal kein neues Argument so an, gegen diese Umdrehung habe ich argumentieren wollen.
Daraus ergibt sich übrigens auch, dass diese Umdrehung nämlich ein Interesse verfolgen geht so, dass man guckt, bei wem ist es in dem Sinne aufgerufen, dass er die Sachen, die er regiert, so regiert, dass das Interesse dabei rumkommt. Also eine Bildungspolitik macht, bei der die Studiengebühren wegfallen. Diese Umkehrung, in dieser Logik ja eingeschlossen, lebt davon, dass man auch lebt von Interessen, die sich darin aufgehoben, die darin eine Aufhebung finden. Also das Beispiel lebt davon, dass es Parteien gibt, die aus Gesichtspunkten, und das war eben das Argument, wenn sie über Bildungspolitik reden, reden sie über ganz andere Gesichtspunkte als den Geldbeutel der Studenten. Aber die andere Punkt lebt davon, dass es Parteien gibt, die aus ihren Gesichtspunkten sagen, Studiengebühren wollen wir abschaffen.
Ja, das ist erstmal eine Behauptung. Also nochmal, ich begreife das Argument. Und das verstehe ich auch. Also ich habe das so verstanden, kein Argument, das reicht glaube ich auch nicht. Dass es natürlich unsinnig ist, generell sozusagen unsinnig ist, wenn man kein Interesse verfolgt, das über Parteien Umweg Herrschaft zu machen. Okay, ne? Also dass es insgesamt unsinnig ist, stimmt.
Ich wollte nicht sagen, dass es unsinnig ist, sondern dass da eine ganz grundsätzliche Verwechslung vorliegt. Ich glaube, darauf wollte der Beitrag eben auch nochmal hin.
Okay, das Argument verstehe ich. Es ist aber, bleibt aber trotzdem falsch, dann trotzdem, denke ich, zu sagen, dass es jetzt egal wäre, wen man wählte. Denn wie gesagt, in dem einen Fall werden die Studiengebühren abgeschafft, in dem anderen nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es so ist, dass jetzt die Gesichtspunkte, unter denen wie die Parteien agieren. Ihr tut jetzt so, die werden total abgetrennt, sozusagen von dem, was jetzt zum Beispiel Studierenden wollen. Ja, ihr trennt das komplett ab. Ich sage ja, die Studierenden können im Grunde wollen, was sie wollen. Es ist uns vollkommen egal. Wir haben unsere ganz eigenen Gesichtspunkte. So funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Sondern die versuchen schon aufzunehmen, weil sie ja gewählt werden wollen, sozusagen Interessen oder Gesichtspunkte der Studierenden aufzunehmen. Es ist ja kein Zufall, dass erst nach den ganzen Studierendenprotesten und nachdem es mal so einen Druck bei den Studiengebühren gab, dass erst danach sozusagen diese ganzen Sachen gefallen sind, nach und nach.
Nein, das hat
mit der... Dass dem vollkommen egal ist, dieses sozusagen, weil es hier wiederum quasi eine Möglichkeit ist, Leute davon zu überzeugen, sie zu wählen. Das ist nicht so vollkommen abgetrennt. Jeder.
Ich habe nicht behauptet, dass es vollkommen abgetrennt ist. Das ist jetzt eine unzulässige Verlängerung. Das, worauf der Beitrag eben hin... weisen wollte, war, wenn das in diesem Land so eingerichtet ist, dass man, um an einen besseren Job in dieser Gesellschaft ranzukommen, ein höheres Bildungsinstitut und damit ein höheres Einkommen, ein Bildungsinstitut, entsprechendes Bildungsinstitut besuchen muss. Und das Geld kostet und das können sich manche Leute leisten oder auch nicht, dann kann man zu diesem Sachverhalt, den die Politik erstmal so eingerichtet hat, das würde dann weiterführen in was ist das Wort von Ausbildungswesen, das lasse ich jetzt mal weg. Das führt bei Politikern zu unterschiedlichen Konsequenzen in der Folge, wen und in welchem Umfang wollen wir von der Politik her den Aufstieg von Leuten aus den ärmeren Schichten in die höheren Bildungsränge fördern oder nicht. Und nur weil die Politiker diese Frage haben, gibt es überhaupt einen Verknüpfungspunkt mit dem Interesse eines Studenten, der sagt, es ist für mich besser, wenn ich studieren kann und keine Studiengebühren zahlen muss, als wenn ich studiere und welche zahlen muss. Die Alternative, die ihm da aufgemacht wird, ist aber selber eine absolut trostlose. Natürlich, wenn du dich im System der angebotenen Aufstiegschancen bewegst und kein Geld hast, dann fährst du besser in ein Bundesland, wo es keine Studiengebühren gibt. Wer wollte das denn bestreiten? Aber und auch nicht bestritten ist, dass selbstverständlich, übrigens auch notwendigerweise, es einen Berührungspunkt zwischen der Kalkulation der Politiker und der Kalkulation der Studenten gibt. Den Berührungspunkt gibt es ja schon deswegen, wegen der von mir am Anfang abstrakt benannten Abhängigkeit. Ja, wenn man für das eigene Fortkommen angewiesen ist auf Studienleistungen und in sich in der Zeit alimentieren will und das Geld selber dafür nicht hat, dann ist das halt offenbar in diesem Land so eingerichtet, dass Bildung einem nach der Maßgabe zuteil wird. Dann ist es dann unter diesen Bedingungen ist es besser, eine Regierung zu haben, die das eine favorisiert als das andere. Das ist der inhaltliche Berührungspunkt. Aber das macht doch den Punkt überhaupt gar nicht weg.
Das macht meinen auch nicht weg.
Lassen wir doch mal einen Satz zu Ende sagen. Das macht doch den Punkt gar nicht weg, dass die Berechnung mit dem Aufstiegswillen der Studenten und die Geldnöte, die da existieren, zwei verschiedene Gegenstände sind, die sich nur deswegen treffen, weil der Staat schlicht und einfach den Aufstiegswillen seiner Studenten in dieser Frage ausnutzt.
Ja, aber ja, also, ich bin der Punkt, aber auch
eine Argumentation.
Das
ist
so stark, da liegt da eine Dynamik drin. Dann müsstest du auch beantworten, warum sie einmal eingeführt wurde und dann irgendwie wieder.
Das kann ich machen, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, aber es gibt. Nee, es ist kein anderes Thema, das geht hier schon rein. Es gibt so einen Begriff, du hast in dem anderen Zusammenhang gesagt, also Politik muss auch fassbar gemacht werden, soll angepasst. Und mal meine Frage, was meinst du denn eingepasst? Es gibt einen anderen Begriff und das ist der, also der nennt sich beispielsweise also gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und das. Wir stellen Studenten, also zum Beispiel auf Landesebene und Landespolitik, also mit ihrem Potenzial an jeder Stimme und ihrem Protestgewebe schon ein bestimmtes Maß an politischer Kraft auch da. Die ist nicht riesig groß, aber sie ist Verhalten und sozusagen, wie geht es auf eine andere Ebene, nämlich auf die Ebene der Dynamik innerhalb der Gesellschaft. Es klingt so verabsolutierend, was du sagst, du machst, meinst es vielleicht nicht so. Du musst es dann immer noch mal ein bisschen relativieren. Es ist nicht so absolut. Politik verzieht sich nicht auf der Ebene.
Ich möchte aber,
es sind auch nicht nur viele Leute, die Stimmen abgeben. Also, du hast vor, das möchte ich noch mal so anmerken. Wahrscheinlich habe ich da einen völlig falschen Ruf, du hast also diesen Wahlaufruf der IG Metall zitiert. Es ist eine ganz subtile Aufforderung, die SPD zu wählen. Weil in der IG Metall, die IG Metall orientiert sich im Großen und Ganzen seit Jahrzehnten an der Politik der SPD. Die Freie Reihen hat sie alle mitgemacht. Sie traut sich heute nicht mehr offen zu sagen, liebe IG Metall-Mitglieder, also wählt die SPD auf Israel wieder. Sie muss es so subtil verkleiden. Das ist der Stand, wo sie heute beispielsweise steht.
Der Trick bei euch beiden ist doch folgender. Ich habe jetzt unterstellt, dass du sein Argument unterstützen wirst. Ja gut, okay, dann beziehe ich mich nur auf ihn. Dein Trick ist folgender. Du suchst hier heraus, ja, in dem Fall gibt es doch wirklich mit dem Kreuz etwas zu bestimmen, nämlich, dass die SPD einer Studiengebühr zum Beispiel nicht zustimmt oder sich widersetzt. So, gleichzeitig hast du aber dein Kreuz auch hinter Hartz IV gemacht. Bei den Grünen hast du nicht nur ein Kreuz gemacht für dein Windrad, sondern eben auch eine Beteiligung am Jugoslawienkrieg oder vielleicht auch Syrienkrieg und wegen Menschenrechte oder wie auch immer. Also die interessierte Betrachtungsweise hier stimmt mit meinem Kreuz irgendein privates oder politisches Interesse überein und das andere einfach, was er auch als Schweinereien, deswegen kam ich darauf, was er als Schweinereien bezeichnet, blende ich dafür mal kurz weg. Das finde ich ein bisschen unanständig. weil dahin hast du auch ein Kreuz gemacht.
Das ist ein reduziertes Vermögen. Ich habe nicht mehr lange Ausgang. Ein Gedanke noch. Ich fand das sehr spannend. Das war ein 2 Stunden Vortrag. Ich hätte gern einen dritten Teil. Eure Vorstellung, wie denn Politik oder ein Konsens oder Regierung besser zu machen wäre. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man das nicht bringt, dann kann man dies bisherige auch sein lassen. Vielleicht die Idee, gibt es ja schon Volksentscheide oder mehr Beiratspolitik. Also ich würde mich freuen, wenn das mal ein Thema wäre auf solch einer Veranstaltung. Als Ergänzung. Und nicht nur hier im Schluss.
Worauf soll ich denn jetzt antworten?
Nee, ich muss ja auch leider weg.
Okay, dann kommt noch eine Frage.
Ich wollte noch mal was zu dem Argument. Damit du dein Studium
möglichst kostengünstig absolvieren kann, sondern die haben ein eigenes Interesse, weshalb sie diese Maßnahme ergriffen.
Ja, aber die haben das versprochen, das haben sie dann gemacht, weil sie ein Geschäft.
Also nicht, stellen Sie sich vor, dass er als Dienst an deinem Interesse wegen deiner Geldbuße.
Ich versuche das nochmal zu charakterisieren. Ja. Weil das sind zwei Themen, die du damit angeschnitten hast. Auch er mit dem Kräfteverhältnis. Das sind eigentlich zwei Themen. Das eine Thema ist, wie steht in so einer, ich nenne es mal Sachfrage, eigentlich das Interesse des Studierenden und wie ist die Logik des Interesses von Bildungspolitikern? Das ist nicht dasselbe. Der Studierende, der ergreift das Studium, weil er sich davon verspricht, da kommt er mal auf die besseren Plätze in der Gesellschaft. Der Bildungspolitiker, wenn er mal ein bisschen ehrlich aufgelegt ist, zählt nach, welche Humanressourcen er für das Wachstum seines Kapitals am Standort haben will. Wenn jetzt so ein Politiker, der diesen Gesichtspunkt hat, mal sagt, vielleicht sind die Studiengebühren nicht günstig, dann meint er nicht günstig für seinen Humanressourcenverwaltungs- und Heranzüchtungsstandpunkt, wäre das vielleicht ein ungünstiger Weg. Das ist sein Kriterium, an der Stelle eine Reform der Reform ins Auge zu fassen. Der Studierende hat, so brav er ist, der ist schon sehr auf Kurs, das ist echt kein furchtbar kritisches Anliegen, auf die besseren Plätze zu kommen. Aber trotzdem hat er einen anderen Standpunkt, einen anderen Grund. Der will halt für sich ein brauchbares Einkommen eines Tages erwirtschaften und fürchtet, er scheitert auf dem Weg, weil er schon das Studium nicht bezahlen kann. Also das muss man erstmal sehen, dass das überhaupt nicht identische Kalkulationen sind. Und im Kräfteverhältnis, weil das das Stichwort von dir war, ja, Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft, natürlich beobachten Politiker Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft. Die haben zur Not sogar einen Verfassungsschutz zum Beobachten von sowas. Was sie dann machen, wenn sie Kräfteverhältnisse dort zu beobachten kriegen, ist es stur auf ihre Fragestellung und auf ihre Entscheidungsfragen zu beziehen. Und da lassen sie sich meinetwegen von einer Studierendenbewegung sogar in ihrem Kalkül, wie organisiert man denn eigentlich den Nachwuchs für unsere Hightech-Schmieden und für unsere Waffenschmieden am besten? Lassen Sie sich vielleicht sogar von so einer Studierendenbewegung die Anregung geben, das wäre ohne Studiengebühren günstiger. Belasten wir doch einfach die Gesamtgesellschaft mit den Kosten dafür, geht reibungsloser. Das darf man nicht abstreiten. So. Was aber jetzt die Überlegung zu deiner Seite hin ist. Das Erste, was einem eigentlich schon ein bisschen schaudern machen müsste, ist diese untertänige Berechnung von Leuten, die mit so einem Hintergedanken sagen, vielleicht gehe ich deswegen wählen. Merkst du, dass der ganze Ausgangspunkt der Überlegung der ist? Komme ich mit meinem kleinen Anliegen bei den Großen da oben in irgendeiner Zeile ihres Programms vor? Das ist so eine abhängige, unterwürfige Kalkulation, mit der Mann schon losgeht. Jetzt kriegt er für diese unterwürfige Kalkulation ein Angebot. Das ist der gerechte Betrug an seiner Unterwürfigkeit. Das Angebot, was er kriegt, heißt, vielleicht kümmere ich mich um dein Anliegen, wenn du mir einen Freifahrtschein unterschreibst. Unterschreib mir einen Freifahrtschein, vielleicht kommt dann in meinen Kalkulationen des Politikmachens auch nach der Wahl dein braves Anliegen noch vor und zum Tragen. Und da hat der jetzt, wo er ist, gesagt, einfach mal darauf aufmerksam gemacht. Das ist jetzt nämlich das zweite Thema. Was spielt eine Wahl dafür eine Rolle? Wahl spielt die Rolle, dass ein so kleines Anliegen mit einer Sorte von riesigen Kleingedruckten verknüpft wird. Da wird es einem doch schwindelig. Das würde man nirgendwo im bürgerlichen Leben ertragen. Vielleicht kriegst du 2,50 Euro, wenn du den nächsten Krieg in Syrien gleich mit unterschreibst. Und mir die Freiheit gibst, über das eine wie das andere zu entscheiden. So, so musst du dir die Argumente mal zurechtlegen. Dann mag man nicht mal mehr sagen, das sei eine ungünstige Methode, ein Anliegen durchzusetzen. Man setzt ein anderes Anliegen durch mit dem Wahlkreuz.
Weißt du, das ist ganz schön, wie vehement du jetzt also diesen Standpunkt nochmal aufschlüsselst. Das Problem beim Vortrag, jedenfalls für meine Ohren, besteht darin, dass ich also beispielsweise den Studenten oder den Demonstranten bei Stuttgart 21 hier so wahnsinnig reduziert darauf, dass er nur Wähler ist. Und wenn ich mit Kräfteverhältnissen spreche, dann kann Marx das ja versuchen, interpretieren und in deinem Geiste einzuordnen. Dahinter steckt schon eine ganze Menge mehr, was Politiker vielleicht in der Bundesrepublik noch nicht so ernst nehmen müssen, was wir auch beispielsweise in Griechenland oder in Spanien an vielen Ecken schon deutlich ernster nehmen müssen, dass Wähler eben, oder Bürger, was ein putziges Wort, das hier von euch so genannt wird, verwendet wird, dass sie eben nicht nur Wähler sind, sondern dass sie schon und dass es darauf ankommt. Und vielleicht wäre das ein Schwerpunkt auch in eurem Vortrag hätte sein können, nein, ja, gerade zu kritisieren. Und das hast du wunderbar gemacht in deinem ersten Teil. Das ist intellektuell wirklich eine brillante Kritik. Aber sie reduziert die Frage so wahnsinnig und macht einiges nicht deutlich.
Aber da muss ich dir antworten. Da muss ich dir antworten, du darfst den Erklärenden der Wahl nicht die Reduktion vorwerfen, die die Wahl mit den Leuten macht.
Ja, wie kommst du da auf, dass ich die Wahl verkläre? Oder?
Nein, das ist falsch verstanden. Sie ist die Erklärende. Du darfst der Erklärung der Wahl nicht vorwerfen, die Reduktion, die die Wahl macht. Ich glaube auch, dass Bürger, wenn sie gegen Stuttgart 21 demonstrieren, alles Mögliche, was die bewegt, so auf die Straße tragen und meinen, das sollte man durchsetzen. Aber darüber wird nicht mehr geredet, wenn es einer grünen Partei gelingt, aus diesem Protest ein Wahlkreuz zu machen. Also die Reduktion, von der du redest, die liegt nicht daran, wie wir das erklären, sondern die Reduktion ist überhaupt einer der Kunstgriffe der demokratischen Wahl. Jede Sorte Unzufriedenheit zu kanalisieren, sag ich mal auf gut altrevisionistisch, zu kanalisieren und auf die Mühlen der Ermächtigung von Politikern zu leiten. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?
Dein Wort und ihr Untertag, ich würde sagen, und das, was wir hier am 22. erleben, das erleben wir, man war die erste Wahl 1949, also sozusagen diesen Mechanismus kennen wir seit der Zeit. Das ist ja so neu nicht.
Das ist auch gar nicht behauptet.
Und das Besondere besteht doch oder verstände darin, was ist das Spezifische bei dieser Wahl im Verhältnis zu den vorangegangenen?
Nein, pass auf, das steht nicht. Deswegen steht das nicht da drin, weil gerade erklärt worden ist, dass dein Begriff von Kräfteverhältnis, wo du dir vorstellst, dass es auf der einen Seite Interessen gibt, die von unten kommen, und auf der anderen Seite Interessen, die von oben kommen, die dann irgendwie von mir aus auch in einem gewissen Gegensatz stehen, wie du dir das vielleicht zurechtlegst, und die dann irgendwie aufeinander treffen in einem Kräfteverhältnis, dass weder die Wahl noch das ganze Verfahren noch die Argumentation in irgendeiner Weise deinem Begriff des Kräfteverhältnisses irgendetwas an Material gehen. Es geht nicht um ein Kräfteverhältnis. Der Beitrag, auf den du dich bezogen hast vorher, hieß was ganz anderes. Man unterwirft sich in diesem Verfahren in einer Art und Weise, dass man auf seine Interessen, mit denen man das vielleicht gemacht hat, eingegangen ist, das Verfahren, komplett verzichtet und stattdessen etwas tut, was etwas ganz anderes ist, nämlich ermächtigt. Und ermächtigt heißt, man gibt der anderen Seite freie Hand in ihrer politischen politischen Entscheidung, etwas zu tun. Aber wenn man der anderen Seite freie Hand gibt, dann ist man nicht in einem Kräfteverhältnis. Dann versucht man sich nicht sozusagen gegen die andere Seite durchzusetzen, sondern man überantwortet ihr etwas. Das ist etwas vollkommen anderes in der Politik.
Ja, okay. Du interpretierst mich jetzt so, also auf jeden Fall.
Nein, ich sage ja auch, diese
Unterwerfung, seit Jahrzehnten, diese Unterwerfung steht, findet statt. Und die Frage ist ja, die unterwerft euch ja auch, könnte ich ja sagen, ihr, wenn ich also eine Abgrenzung mache. Euch bleibt ja gar nichts anderes übrig. Diese Unterwerfung findet statt. Und in bestimmten Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklung gibt es immer wieder so eine Dynamik, die also deine Abstraktionen, die richtig sind, ist ja keine Ironie, wenn ich sage, du hast das wunderbar analysiert, die aber eine Dynamik in Bewegung setzt, die anders ist. Und da hätte ich mir vorgestellt, das ist ja meine Wünsche, eine große Rolle, dass also die Dynamik jetzt in diesem Jahr sozusagen in ein Verhältnis gesetzt wird, beispielsweise zu den Möglichkeiten oder zu der Politik vor vier oder acht oder zwölf Jahren.
Nein, ich will mal.
Im Prinzip nichts geändert, das sehe ich auch so. Aber das Spezifische in dieser Wahl, ja, der ist total.
Okay, dann. Ich will mal was zum Kräfteverhältnis sagen, weil das Kräfteverhältnis stellt sich für mich in der Kombination vielleicht von zwei Ereignissen dar. Das eine Ereignis ist die Bundestagswahl und das andere Ereignis ist, der Polizeikessel gegen die Occupy-Proteste in Frankfurt. An der einen Front wirbt die Politik für exakt die Ermächtigung, die eben erläutert worden ist. An der anderen Front führt sie Leuten, die eine politische Kritik an der Regierung vortragen und ihre Standpunkte in dieser Frage praktisch durchsetzen wollen, vor, wie mit Kritik hierzulande umgegangen wird, die sich tatsächlich in einem wichtigen Punkt im Gegensatz zur offiziellen Politik setzt. Was ich mit meinem Vortrag auch sagen wollte, nochmal ausdrücklich, weil ich solche Diskussionen in den letzten Tagen des Häufigen hatte, ich finde es verkehrt, wenn zum Beispiel Leute, die an dem einen Ereignis beteiligt waren, die mitgekriegt haben, wie einem hierzulande mitgespielt wird, wenn man eben nicht an den offiziellen Methoden der Einbringung eines Kreuzes, wo man dann die Herrschaft ermächtigt, sich frei zu betätigen, teilnehmen, sondern sich tatsächlich, ich sage es mal ausdrücklich so, hinstellen und sagen, wir machen eben keine Wahl, sondern wir machen einen Protest, wir machen eine Gegnerschaft gegen den Staat an einem bestimmten Punkt auf. Wenn Leute, die diese praktische Erfahrung machen, gleichzeitig genau der Herrschaft am Wahlsonntag ihre Zustimmung in ein Kreuz geben, dann machen diese Leute einen schweren Fehler. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, wenn man schon über Kräfteverhältnisse redet, dann sollte man vernünftigerweise darüber reden, welche Sorte Gegnerschaft oder Kritik fällig ist gegen Verhältnisse, die man hierzulande kritikabel findet. Und dann ist die Wahl vielleicht bestenfalls ein Anlass, das nochmal zu sagen, worum geht es hier eigentlich. Aber bestimmt nicht der Ort, wo Leute, die sich zum Beispiel in dieser Weise von der Polizeigewalt behandelt sehen, dann ihren Protest auch noch unterbringen können, da ja offensichtlich gerade nicht in das Programm dieser Regierung passt. Und das wollte ich... Das,
du weißt doch gar nicht, ob die Leute auch wieder so wählen. Also ich habe Leute kennengelernt, die sind durch diese Ereignisse sehr, sehr nachdenklich geworden. Und es ist überhaupt nicht entschieden, ob alle jetzt wieder so wählen.
Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das alle machen. Ich habe gesagt, ich habe mit Leuten diskutiert, die das tun. Und ich wollte sagen, was ich daran verkehrt finde.
Das ist auch verkehrt, wenn sie an der... Dann haben sie nichts kapiert. Dann hat ihnen also auch der Schaden also nicht gereicht.
Nein. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Übersetzung von wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, Streiks, Arbeitskämpfen, Protestbewegungen und so weiter, die Übersetzung dieser Auseinandersetzung in politische Alternativen immer das Wegmachen des ursprünglichen Grundes ist, warum die Leute sich überhaupt auf die Straße
gegangen sind. Und die Überführung dieses Standpunkts ist in eine systemgemäße Politikabteilung ist.
Wer überfließt, der überführen wird da.
Guckt ihr doch die Anti-AKW-Bewegung an. Was ist denn aus der geworden? Eine Partei, die den Jugoslawienkrieg unterstützt. Ja. Sehr interessant.
Ganz bitter, ganz genau. Aber es sind eben nicht. Also pass mal auf, wir wollen ja gar nicht lange weiter diskutieren, aber es läuft sozusagen, so wie ich dich verstehe, auf dieses Schwarz-Weiß hinaus. Dann müsstest du zumindest andeutungsweise sagen. Also, wenn dieser Laden hier nicht von heute auf morgen, was weiß ich, weggefegt werden kann, was machen die Menschen dann? Oder wie kommen Sie dahin, also kritisch nachzudenken und zu sagen, ja, vielleicht muss ich wirklich was anderes.
Das finde ich jetzt einen seltsamen Vorwurf. Mach dann den ganzen Abend schon gar nichts anderes.
Warum nicht die Linken wählen, wenn die doch antikapitalistisch sind?
Also zu dem, wer nicht wählt, wählt Frauen, sag ich mal was. Ich habe dieses Argument in aller Regel von Leuten gehört, die selber auf dem Standpunkt stehen, wie ich meiner der Seite hin korrekt, dass das Braun gar keine nicht zur Demokratie passende Ausnahmeerscheinung ist, sondern sozusagen bloß der Wurmfortsatz einer politischen Moral und einer politischen Gesinnung in dieser Gesellschaft, die überhaupt bloß gar nicht das Spezifikum der NPD und sonstiger rechtsgerichteter ist, sondern in den normalen etablierten Parteien und in deren Politik gegenüber Ausländern und so fort eine praktische Grundlage hat. Deswegen finde ich es sehr seltsam, dass haargenau die gleichen Leute, die dir an jedem Punkt sagen würden, ja klar ist Ausländerfeindlichkeit und so weiter die Beförderung des Deutschtums überhaupt gar kein Spezifikum dieser Partei, ausgerechnet bei der Wahl sagen, wenn man nicht wählt, stützt man die, weil man könnte ja den anderen Parteien eine Stimme geben und dann würden die Mehrheitsverhältnisse zu Ungunsten der NPD verschieben. Da müssen die sich auch mal entscheiden, was sie denn jetzt sagen wollen. Wollen sie sagen, der Grund dafür, dass solche Rechtsradikalen überhaupt hierzulande eine Zukunft Zulauf bekommen, sei die Wahl? Oder wollen sie sagen, das liegt schon an dem Inhalt dessen, was die an Politik vertreten, und zwar eben nicht bloß die? Dann kann da aber gar nicht draus folgen, zu sagen, ich will Neonazis verhindern, indem ich andere Parteien wähle. Was soll das denn für eine Wirkung, für eine Maßnahme dagegen sein, dass die Zulauf bekommen? Das halte ich für inkommensurabel, um es mal undeutsch auszudrücken.
Das ist ja eine ganz andere Antwort, die damit, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das war eine Antwort, die damit operiert hat, mit der Überlegung, wer das vorträgt. Und auch nicht nur zur Sache. Es ist mir jetzt ja egal, wer das vorträgt. Kann auch jemand Drittes vortragen, der keine Nazis will. Der dann sagt, wer nicht wählt, wir brauchen. Also du hast jetzt operiert. Sie haben angefangen, das zu widerlegen mit der Überlegung, wer diese Überlegung anstellt.
Nein, die Überlegung behauptet doch, es wäre ein Schutzmittel gegen diese Sorte Gesinnung und diese Sorte Partei, wenn man die anderen Parteien wählt. Wie soll ich mir denn sonst den Vorwurf, wer nicht wählt, wird Braun übersetzt? Dann ergreift man doch Partei für die Wahl einer beliebigen anderen Partei, weil sie ja nicht Braun ist. Und dadurch wird das Mehrheitsverhältnis zu Ungunsten der Braunen verschoben. Und dann habe ich gesagt, das ist ein merkwürdiges Argument, mit dem man quasi gegen eine politisch organisierte Gesinnung antreten will, von dem man selber sagt, die haben ja gar nicht bloß die. Das passt nicht. Das ist kein Mittel gegen rechtsradikale Tendenzen, die anderen Parteien zu wählen und dann zu gucken, was aus deren Ausländerpolitik rauskommt. Wie soll das denn gehen?
Es kommt doch sehr darauf an, welche Partei dann gewählt werden. Das gibt ja nicht in jeder anderen.
Ja, aber Partei. Verstehst du, das ist ja das Unehrliche dann wieder an dem Spruch. Dann sollen sie doch sagen, sie sind dafür, dass man die oder die oder die Partei wählt. Das sagen sie ja gar nicht. Das ist dann wieder das Unehrliche, dass man selber gar nicht sagen will, man nimmt Partei für irgendeine andere Partei, sondern eine Wirkung des Wählens überhaupt behauptet, die die Beschränkung des Vorankommens der Rechtsradikalen bedeutet.
Das ist richtig, allerdings ist es ja gleichzeitig so, dass wenn man quasi andere Parteien wählt, die NPD weniger Parlamentssitze quasi im Endeffekt bekommen wird.
Ja und?
Naja, damit hat man dann weniger...
Was ist jetzt der Vorteil? Wird die Ausländerpolitik besser? Wird mit den Ausländern besser umgegangen in diesem Land?
Das ist dann die Frage, aber das heißt auf jeden Fall, dass weniger Leute von der NPD im Platz quasi zu sind.
Das passt erstmal gar nichts.
Ich finde diese Sitzverteilung, die finde ich dabei...
Ich finde, das ist eine Aussage über das, wie die Wahl konstruiert ist. Mhm. Doch auch interessant. Ich wähle nicht. Wieso wähle ich dann ein Recht? Weil die Wahl so konstruiert ist, dass erstens immer eine Regierung rauskommt. Egal wie wenig Leute wählen. Alle Stimmen nur als quantitativer Anteil zählen. Alle Sachen gehen, wie ich bin. Und dann kommt alle Stimmzellen nur als qualitativer Anteil und dann kann es vielleicht sein, dass dadurch der relative Anteil von dem, was man jetzt als demokratische Parteien zählt, weniger wird, als wenn ich demokratische Parteien gewählt habe. Jetzt wollte ich die aber doch gar nicht. Also das ist, was du eigentlich der Nichtwählst vorwirfst, ist die Gemeinheit der Konstruktion der Wahl.
Ja, aber da die Wahl so aufgebaut ist, wie sie aufgewählt worden ist, ändert es ja nicht am Umstand, dass derjenige, der quasi, wenn er nicht will, ist, dass er nicht will. Weil es sich jetzt endlich den Vorteil hat, bei der
Wahlrecht.
Nein, der verschafft es nicht. Was verschafft es Wahlrecht? Indirekt schon, klar, natürlich. Nur deshalb so, weil das Wahlrecht so, wie es ist, so aufgebaut ist. Allerdings, dadurch, dass es so aufgebaut ist, kann eben jeder für sich quasi die einzelne Stimme dann ja dadurch verändern.
Das ist ja eine Konsequenz aus der Aussage. Wenn du schon zustimmst, dass das Wahlrecht dann der Grund ist dafür, dann kann man aber gleichzeitig nicht festhalten, dass man bei den Listen sagen muss, man müsste trotzdem wählen, damit die NPD nicht drankommt. Wenn das Wahlrecht der Grund ist, dann kann man sagen, dann muss man gegen das Wahlrecht und gegen das, wie das konstruiert ist, offenbar sein.
Gut, aber ein Punkt
hat ja diese andere Konsequenz draus.
Ja klar, natürlich muss man theoretisch quasi gegen das System und so weiter vorgehen. Allerdings kann ich ja nicht entscheiden, ob ich diese Frage habe, ob ich jetzt wahr gehe oder nicht. Das System wird dadurch nicht ändern.
Guck mal, das ist doch ganz lustig. Wenn du gegen Ausländerfeindschaft wirst, ja, dann ist das beste Mittel, dass du die CSU wählst und die CDU wählst, weil die nämlich die rechten Ränder abdeckt nach eigener Auskunft und entsprechend auch die Ausländerfeindschaft in ihrem Programm in ihrer Form drin hat, sodass du, wenn du die wählst, die anderen Ausländerfeinde dann möglichst nicht an die Macht kommen. Das ist doch ein Irrsinn. Nein, ich habe gerade die Konstruktion, dass in der Logik der Wahl genau das Argument steckt, dass du möglichst die wählen sollst, damit ihre Mehrheitsverhältnisse, das sagen ja auch die demokratische Partei, möglichst mit ihren Argumenten und ihrer Form von Unterscheidung von Inländern und Ausländern und in der entsprechenden Politik sie sich durchsetzen, sodass die anderen dann nicht hinkommen. Das heißt, anders kannst du in der Wahl überhaupt nicht gegen die politischen Inhalte, die Ausländerfeindschaft, wie Rassismus oder sonst wo sein, als dass du Parteien selber wieder beauftragst, ihre Politik zu machen, zu der ein gehöriges Maß an Anteilen an dieser Politik selber mit vorhanden sind. Das ist doch ein absurdes Verfahren gegen Ausländerfeindschaft, oder nicht?
Das ist es ja wohl, aber so,
das wäre die ganze Aussage.
Ich habe jetzt für mich selbst nur die Wahl, ob ich in wählen gehe oder nicht, und wenn ich wählen gehe, welche ich wähle. Und mir ist klar, dass egal wen ich wähle, ich habe damit keine direkte Auswirkung darauf, was dann später passiert. Allerdings kann ich mitbestimmen, zwar auch nur sehr gering und so weiter, aber ich kann mitbestimmen, wer diese Entscheidung bestimmt. Oder zumindest im Großen.
Ich muss nochmal das Thema aufgreifen. Hast du jetzt eigentlich was gegen diese rechten Säcke? Oder hast du was dagegen, dass die mit 5% im Sächsischen Landtag sind? Das ist doch überhaupt nicht dasselbe.
Naja, aber das
wenn sie an der 5%-Klausel scheitern durch die anderen Wahlstimmen, gibt es genauso viele rechte Säcke in Sachsen. Es gibt genauso viele rechte Säcke Wähler in Sachsen. Es werden genauso viele Ausländer verprügelt und linke Zecken erledigt wie vorher.
Das ist klar, aber wenn wir gleichzeitig noch in der Regierung sind, haben wir zusätzlich zu all dem, was du ja gerade gesagt hast, auch noch die Möglichkeit, sich in der Regierung irgendwie oder zumindest Opposition oder wie zu beteiligen. Und wenn sie das eben nicht haben, haben sie diese eine Möglichkeit schon mal nicht mehr.
Aber das ist ja ein seltsames Argument. Weil dann sagst du ja selber, dass es gar nicht die Agitation gegen die ist, die verhindert.
Das habe ich ja auch gesagt, ja, das ist nicht die Agitation.
Dann setzt du also darauf, dass das politische System sie verhindert.
Nein.
Das politische System, das sie gerade produziert, soll die verhindern.
Nein.
Doch?
Nein, doch nicht. Sondern ich sage nur, dass ich dadurch, dass ich andere Parteien wähle, ist jetzt erstmal, ich würde nicht CSU wählen oder so, aber das ist ja nochmal ganz was anderes. Aber dass dadurch, dass die andere Parteien, die ihnen schon mal die Möglichkeit nehmen, sich im Parlament quasi zu beteiligen, oder?
Nein, du machst was. Also mit Nein darf man ja bekanntlich eh nicht stimmen. Ne? Das ist auf dem Wahlzettel nicht vorgesehen. Aber du selbst hast dich jetzt zu was anderem vorgearbeitet. Eigentlich bist du ein schönes Beispiel für das, was vorhin im Vortrag hieß. Das Wichtigste, was in der Wahl passiert, ist eigentlich nicht, dass der Wähler etwas entscheidet, sondern dass er sich entscheidet. Wenn einer was mit dem Argument, ich habe was gegen rechte Säcke, wenn er sich da breitklopfen lässt, deswegen zu wählen, dann entscheidet er sich für etwas. Er entscheidet sich nämlich dazu, dass für ihn aus seiner Abneigung gegen diese Rechten eine Zustimmung zur Ermächtigung der anderen kommen soll. Das schließt übrigens gleich ein, dass er denen, die er da ermächtigt, die dann hinterher durch das Zusammenzählen der Kreuze an die Macht kommen, dass er denen die Befugnis abtritt, was auch in der Frage mit den Rechten passieren soll. Übrigens, das sind dann übrigens diese Regierenden in Sachsen und so weiter, die, wenn dann mal wieder so eine Antifa-Demo ist, von der ich nur bedingt was halte, aber ganz egal, dann sind diese gewählten Rechtenverhinderer diejenigen, die immer die Polizei auf die Straße schicken und die Antifas verprügeln lassen. Das ist, merkst du, was die Wahl in Wirklichkeit macht? Sie übersetzt deine Abneigung gegen Rechte in eine Zustimmung zur Handlungsfreiheit der Gewählten.
Nein, damit ist mir ja bewusst, dass quasi, wenn ich wähle, nur irgendjemandem quasi die Befugnis erteile, dass er irgendwie entscheidet. Aber das ist vollkommen egal, ob ich jetzt wähle oder nicht. Diese Befugnis hat irgendjemand später trotzdem, wie hier auch schon eben angemerkt wird, dass immer eine Regierung, egal wie viel wählen. Das heißt, wenn 10% der Bevölkerung zur Wahl gehen, dann gibt es trotzdem am Ende eine Regierung, die über 100% der Bevölkerung regiert.
Deswegen ist es unzulässig, dass du so viel hineinlegst in das, was er sagen will. Also was sich vollzieht, ja nun in verschärfter Weise, also jetzt auch wieder, das ist ja auch sowas wie ein Kampf um die Köpfe und das, was in den Köpfen der Menschen in diesem Stand vor sich geht. Und deswegen sitzen hier auch, na nicht nur heute, aber ziemlich viele Leute und orientieren sich an dem, was er sagt. Und es gibt also schon Nuancen, die man auch raushören muss und auf die man sich beziehen muss, auch in diesen Beiträgen hier. Und da kannst du es immer wieder auf die prinzipielle Ebene und auf die kategoriale Ebene geben und auf dieser kategorialen Ebene bleiben und auf der hast du auch immer recht, wir haben hier beide recht. Und trotzdem ist es keine Antwort auf das, was er sagt oder was ich sage, andere hier in eine andere Ebene beziehen.
Ja, das liegt ein bisschen daran, dass wir uns bemüht haben, und das halte ich auch nicht nur in dieser Frage für sehr wichtig, zu unterscheiden zwischen dem, was einer mit einer Tat beabsichtigt und das, was die Tat tatsächlich ist. Und ich kann noch so sehr den guten Willen und die guten Absichten einem Menschen zugute halten, das macht aus seiner Tat noch nicht was anderes als das, was sie ist. Es ist schlicht und einfach so. Und wenn Jonas darauf hinweist, das ist ein bisschen merkwürdiger Schluss, gerade von Antifaschisten, die von der Polizei, übrigens der etablierten Parteien, verprügelt werden, nicht von der Polizei der NPD, ausgerechnet bei der Wahl auf die Idee zu kommen, sie können sich noch eine positive Wirkung des Wählens auf ihr Anliegen vorstellen. Dann muss man erstmal sagen, das ist wirklich eine bloße Vorstellung. Und die Vorstellung mag ja gut gemeint sein,
Aber die hat mit dem, was da tatsächlich praktisch stattfindet, nichts zu tun. Und das war eben unser Bemühen, das zu zeigen.
Und das muss man aber auch konkret machen.
Sagt, ja, konkreter als es ist, ist es nicht. Ich wollte noch mal was zu dem letzten Punkt sagen, warum die Linke nicht unsere Partei ist. Ich finde, das ist der Kollege überhaupt noch da? Ist er gut? Okay. Ich finde, dass das, was du da vorgelesen hast aus der Linkspartei, aus dem Linksparteiprogramm, die Charakterisierung dessen, der Charakterisierung dessen entspricht, was ich vorhin bei der SPD-Gesinnung genannt habe. Die Linke hat eine Gesinnung und eine antikapitalistische Gesinnung und die trägt sie auch immer gerne vor sich her und sagt, sie wolle den Kapitalismus überwinden. Okay, nehmen wir sie mal beim Wort. Ich finde, ist eine seltsame Methode der Kapitalismusüberwindung, Leute zur Beteiligung an einer Veranstaltung aufzurufen, die der Sache nach exakt das Gegenteil der Befähigung von Leuten ist, sich mal selbst ein Urteil darüber zu bilden, was sie eigentlich wollen und was sie eigentlich für gern für eine Gesellschaft hätten und sich mal zu überlegen, wie man die in die Tat umsetzt. Und ich will das mal an einem Beispiel erläutern, an dem wie die Linke da agitiert. Und ich weiß genau, ne, da kommt dann immer, das ist bloß taktisch gemeint. Bloß komischerweise erfährt der Wähler das immer nicht, dass das taktisch gemeint ist. Das geht dann zum Beispiel folgendes. Es gibt ein Riesenplakat, da steht drauf, Revolution, Fragezeichen, nein, ganz realistisch. 10,50 wollen Sie, ne? 10,50 Mindestlohn. Habe ich davor gestanden und habe gesagt, was wollen uns diese Worte sagen und wen wollen eigentlich die Linken mit diesem Plakat zu was bewegen? Erstens wollen sie, dass man ihnen zugute hält, dass sie das Wort Revolution überhaupt noch kennen. Dass sie also sozusagen sich präsentieren als welche, die das sich immerhin vorstellen könnten, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn es irgendwann mal eine Revolution gäbe. Bloß Leute, ich muss euch leider sagen, es steht nicht auf der Tagesordnung, sondern es steht auf der Tagesordnung was Realistisches, 10,50. Gut, kratzt man sich den Kopf und sagt, also die Alternative, von der wir offenbar stehen, ist Revolution oder 10,50. Wie kommt die Linkspartei auf 10,50? Ich war bei der Linksparteisitzung, in der sie sich auf diese Summe geeinigt haben, nicht dabei, aber ich stelle mir den Dialog ungefähr so vor. Die eine Fraktion sagt, um glaubwürdig zu bleiben, dass wir Systemgegner sind, müssen wir einen möglichst hohen Mindestlohn verlangen, weil nur dann glauben uns unsere potenziellen Wähler, dass wir wirklich auf dem Weg zur Systemüberwindung sind und nicht bloß eine bessere soziale Alternative. Die anderen haben gesagt, aber wenn wir, es gibt ja zwei Fraktionen bei denen, die diskutieren immer so, und die andere Fraktion sagt, ja, aber wenn wir da 20 Euro draufschreiben, das glaubt uns doch kein Schwein, dass das durchsetzbar ist. Mit der Summe können wir die Realisten unter unseren Wählern, die gerne wollen, dass für die armen Leute ein bisschen mehr gemacht haben, nie und nimmer für uns gewinnen, die sagen, das ist doch aus dem Wolkenkuckucksheim. Und dann haben sie wahrscheinlich gewürfelt und dann haben sie gesagt, dann muss also die Summe einerseits einen gewissen Abstand zu dem haben, was die anderen Parteien verlangen. Das ist die Grenze nach unten. Mehr als das muss es auf jeden Fall sein. Es darf aber wiederum nicht so viel sein, dass alle denken, die Grünen haben ja einen Arsch auf, das ist ja schon eine halbe Revolution. Die Linken. Und dann sind sie durch irgendwelche mathematischen Kunststücke, über die ich nicht verfüge, sind sie auf exakt die Summe 10,50 gekommen. Und diese Summe, und das ist die wirkliche Kritik daran, die hat genauso wenig mit der Frage zu tun, was Leute brauchen, wie die 8,50 von der SPD, die ist genauso wenig das Argument, was sich dahin gehört. Nämlich, es ist überhaupt ein Skandal, die Politik dafür gut zu finden, dass sie einen Missstand korrigiert, der darüber zustande kommt, dass überhaupt der Lohn zu einer nach unten freigegeben ist durch das Verhältnis, was hier zwischen Kapital und Arbeit herrscht.
Alles geschenkt. Die konkreten Forderungen sind...
Verstehst du? Und deswegen meine ich, dass der ganze Quatsch, den die da über Lohnarbeit und Kapital und Systemüberwindung geschrieben hat, dass das ein Angebot an den prospektiven Wähler ist, die Linke zu nehmen als eine, die langfristig schon irgendwas will, aber aktuell kurzfristig so ziemlich genau das Gegenteil. Nämlich schon wieder nichts anderes, als Leute darauf zu verpflichten, ihr Heil darin zu sehen, dass möglicherweise mit ein paar Prozentpunkten eine Partei an die Regierung kommt, die etwas sozialer orientiert ist als die Parteien, die aktuell unterwegs sind.
Aber 10,50, das ist doch, das bedeutet man nicht für die Lohnarbeit. Das ist dann Zustimmung zur Lohnarbeit, also zu Lohn. Das ist da keine Revolution mehr.
Auch das ist richtig. Und das ist der Grund, weswegen das nicht unsere Partei ist, um das nochmal hinzuzufügen.
Ich nehme die Gelegenheit wahr, schnell eine kleine Ansage zu machen. Ich sitze morgen mit einem von der Linkspartei auf einer Podiumsdiskussion um 19 Uhr im Paradox zum Thema Wahl ohne Alternative. Also wer Interesse und Zeit hat, kann ja vorbeischauen. Ja. Es ist im Viertel da. So, aber heute.
Ich probiere es trotzdem nochmal. Also gut, ich verstehe das ja auch. Es ist so, dass das nicht ankommt. Ne? Aber ich frage mich, gut, du hast angefangen, das sei alles auch so eine Gesinnung. Da könnte ich mich ja schon mal fragen, woher weißt du das, wo kommt das her? Also ich habe mich ja nicht umsonst auf das Parteiprogramm bezogen oder nicht auf das Wahlprogramm und nicht auf die Wahlplakate, die irgendwie auch mal nicht geärgert, auch gerade über dieses Koalitionsplakat. Das ist wirklich ein Grund, sie nicht zu wählen. Ich habe mich auf das Parteiprogramm bezogen, weil das ja sowas wie Grundsätze, keine Ahnung, darlegt. Also ich frage mich erstmal, woher kommst du drauf, wie kommst du drauf,
aus dem, was die Partei praktisch macht. Verstehst du, die beherrscht ja auch perfekt das Verfahren, was ich am Anfang gesagt habe, der Trennung von Absicht und Tat. Du sollst dir bei allem, was die Linken machen, auch wenn es so konterrevolutionär ist wie nichts, das schöne Wort mal zu verwenden, dabei denken, das ist möglicherweise ein Schritt in die richtige Richtung. Dabei hat es der Sache nach überhaupt nicht den Charakter eines Schritts in die richtige Richtung. Weil es in keiner Weise einen Beitrag leistet zur Aufklärung der Leute über die Gründe, aus denen sie in der beschissenen Lage sind, in der sie sind. Und wer eine Partei, die sich gar nicht zum Anliegen macht, überhaupt mal ein paar Klarstellungen in die Richtung durchzuführen, was ist denn der Grund dafür, warum aus der Politik immer nicht das rauskommt, was ihr eigentlich bräuchtet, sondern letztlich wieder den Grund dafür in die Frage verlegt, es sind die falschen Leute dran. Der unterstützt genau diese Sorte unselbstständigen sich Beurteilens, das der Jonas vorhin charakterisiert hat. Wenn die Linke sagt, lasst uns dran, dann wird die Politik anders. Dann tut sie theoretisch genau so. Und das drückt sie übrigens auch aus in so Floskeln wie, das ist neoliberale Politik und so weiter. Dann tut sie theoretisch genommen so, als wäre der Grund für die Misshelligkeiten, die Leute unter der Politik zu erfahren, nicht in dem System, in dem wir leben und in den Zwecken, die der Staat hat und in dem Zweck der Wirtschaft, nämlich Profitproduktion, sondern in der Besetzung der Ämter durch die falschen Leute. Und das merkst du, ich sage immer nur einen Satz dazu, und das merkst du übrigens auch noch an solchen Plakaten, die ich dann wieder richtig übel finde, wo dann drauf, die Linke draufschreibt, wir sind nicht käuflich. Wer agitiert wen mit dem Argument, wählt saubere Politiker in die Ämter und dann ist die Gesellschaft für euch gut? Der, der unterstützt noch die Vorstellung, dass der Grund für die negativen Wirkungen der Politik auf die Leute nicht die Zwecke sind, die die Politiker betreiben, sondern ihr Charakter. Sonst kommt man nicht auf die Idee zu sagen, wir sind ehrlich und aufrecht und betrügen keinen und die anderen im Vergleich dann natürlich sind eigentlich alle bloß egoistische Geldkassierer. Das ist ein ganz übler Vorwurf an die Politik und einer, der total politisch in die falsche Richtung führt. Das hat mit Systemüberwindung nicht nur gar nichts zu tun, sondern ist exakt das Gegenteil.
Weil die Leute, die jetzt falsch an der Macht sitzen, da fällt dem Linken ein, ja nicht Karl Marx muss an die Macht, sondern Ludwig Erhard. Die kommt auch drauf und sagt, Ludwig Erhard ist das Vorbild, wo alles klasse war. Der die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat. Und Merkel hat sie verraten. So kommen sie daher. Jetzt hört man mit Karl Marx auf. Den fällt da ein. Da war noch Nation im Fortschritt. Da war Wachstum. Das ist aber eine Sache, die mit der Lage der Leute wenig zu tun hat. Das drückt sich so aus, dass sie sagen, jetzt ist Krise. Warum ist Krise die falschen Leute? Dann war Wachstum, ja, da war Ludwig Erhard da. Das ist übrigens auch ein CDUler gewesen. Also so agitieren die. Muss man doch denken, wo sind wir denn?
Ja, und
man hat auch mit Marxismus nichts zu tun, sondern mit Wie ist der Stand dieser Republik? Gibt es Wachstum oder nicht?
Ich möchte übrigens noch mal was zu diesen 1050 in dem Zusammenhang sagen. Wenn man mal wirklich diese beiden Seiten von Gesinnung oder Absicht und Tat sich anschaut, dann möchte ich zu den 1050 noch mal Folgendes sagen. Das eine ist, dass das verdammt wenig ist. Das Zweite ist aber, dass das ein politisches Angebot ist. Das behandelt die Leute, das behandelt die Angesprochenen, die wählen sollen, als welche, die dauerhaft vom Wachstum so geschädigt sind, wie sie im Kapitalismus nun mal geschädigt werden. Das betreut die Leute in der schlechten Rolle, und in der schädlichen Rolle, in die der Kapitalismus sie reintut, statt sie aufzufordern, werft mal diese Rolle ab. Das hat mir sehr gut gefallen, was du kurz eingeworfen hast. Ja? Das ist richtig, dieses Ansprechen der Leute. Naja, was ist eure Lebensperspektive? Löhner. Was gehört zur Löhnerperspektive? Sinkende Löhne, ins Bodenlose sinkende Löhne. Wir haben was für euch. Eine Lohnsenkbremse. Ja, das ist so eine gemeine Behandlung der Leute als genau das, was der Kapitalismus aus ihnen macht. Dass das zur Gesinnung mit diesem Gerede davon, wir sind gegen den Profit und so weiter, nicht nur im Verhältnis der Abtrennung, sondern ernstlich im Verhältnis des Gegensatzes steht.
Vor allem muss man mal sehen, mit wem die artikulieren wollen. Ich bin das mal gesehen, habe bei Jau, wie in seiner Wagenknecht, wo man sich noch eine Zipfel der Kollegiale gehängt hat und ein Buch gebetet hat, hätte ich nicht koaliert zu dir. Also klassische Hartz-IV-Partei, da fällt einem nichts mehr ein. Das ist ja nun auch Sarah Wagenknecht, hält ja das Banner des Ordoliberalismus hoch. Er hat auch diesen Wahlspruch damals aufgenommen, Wohlstand für alle und den von Erd, aber den entscheidenden Spruch, den er nämlich auch gesagt hat, nachsagt, das war nämlich eine unfröhliche Ansage damals an die Gewerkschaften. Also damals hatte man auch schon die Chance zu halten. Ja, das ist schon aber witzig, wie er da gelandet ist. Fällt einem nichts mehr zu ein.
Doch.
Das war damals eine Hartnagelin, die dafür gesorgt hat, dass wir den grünen Parteigremien Hartz IV durchgesetzt wird. Ich meine, die in den Spruch gebracht hat, meine Vision ist, dass Hartz IV Wirklichkeit wird. Das hat sie gebracht, diesen Spruch, und das ist ja nicht einfach geworden. Also der Lehrer, also. Das ist nicht.
guter Mann, mit Schluss.
Ich denke, oben.